Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Nachmittag wollen wir mit einer neuen Serie beginnen, und zwar der Prophet Zacharia Vers für Vers betrachtet. Vor Jahren haben wir in Herznach an den Bibelstudentagen alle 12 kleinen Propheten durchgearbeitet, aber das war zur Hauptsache in der Übersicht. Und ich habe da auch schon eine Übersetzung abgegeben zu den kleinen Propheten, die ich jetzt hier im Skript, das ausgeteilt worden ist, wiederfindet. Jetzt in diesem Skript ist es ab Seite 4. Man kann übrigens alle 12 kleinen Propheten runterladen auf meiner Homepage www.rogerliby.ch. Unter Propheten kann man die kleinen Propheten runterladen und da hat man diese Übersetzung. Der größte Teil des Textes der 12 kleinen Propheten ist Poesie. Also im hebräischen Text in Verszeilen verfasst. Aber in den meisten Bibelübersetzungen kommt das im Textsatz nicht zur Geltung. Das kann man gut verstehen. Es ist nämlich im Alten Testament ein Drittel des Textes ist Poesie. Und wenn man das so setzt, dass jede Verszeile für sich steht, dann braucht natürlich das Alte Testament viel, viel mehr Seiten. Das ist auch ein Kostenproblem. Aber wenn man auf diese Verszeilen achtet, versteht man den Text automatisch schon viel besser. Und darum, wenn wir jetzt dieses Skript durcharbeiten und dann auch ab Seite 2 die Stichworte zu jedem Kapitel, heute haben wir vorgesehen, Kapitel 1 bis 3 durchzuarbeiten, dann kann man immer wieder Bezug nehmen ab Seite 4, wo man die Übersetzung hat, und da können wir uns auf diese Übersetzung einigen und gemeinsam abstützen. Es gibt dann Texte, wo es nicht poetisch ist, und da habe ich dann einfach den normalen Flattersatz, wie man das nennt, wenn es nicht bündig ist, aber doch durchgezogen, habe ich den Flattersatz so stehen lassen. Ich lese Zacharia 1 ab Vers 1. Im achten Monat, im zweiten Jahr des Darius, da geschah das Wort des Ewigen zu Zacharia, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos, dem Propheten, indem er sprach. Man merkt, das ist noch keine Poesie, das ist nur die Einleitung. Und jetzt kommt der erste Teil, Aufruf zur Buße, alles in Verszeilen. Erzürnt war der Ewige über eure Väter mit Zorn. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Ewige der Heerscharen. Kehrt um zu mir, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Und so werde ich zu euch umkehren, spricht der Ewige der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, zu denen die früheren Propheten geredet haben, indem sie sprachen, so spricht der Ewige der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Handlungen. Doch sie hörten nicht und merkten nicht auf mich, Spruch des Ewigen. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie etwa in Ewigkeit? Doch meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, geboten habe, haben sie nicht getroffen, eure Väter? Da kehrten sie um und sprachen, so wie der Herr der Heerscharen plante, uns zu tun, gemäß seinen Worten und gemäß unseren Taten, also hat er mit uns getan. Zunächst mal bis hierhin. Ein paar Bemerkungen zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches. Die babylonische Gefangenschaft der Juden endete im Herbst 539 vor Christus. Da haben die Babylonier ihre Niederlage erlebt. Die Perser und Meder haben Babylon erobert unter der Oberherrschaft von König Kyros. Gleich nach dieser Eroberung im Herbst des Jahres hat Kyros ein Heimkehredikt herausgegeben. Das kann man in Esra 1 nachlesen. Der König gibt den Juden in der babylonischen Gefangenschaft die Erlaubnis, sie dürfen wieder heimkehren in das Land ihrer Väter, das von da an eine persische Provinz war. Und sie bekamen den Auftrag, sogar den Tempel wieder aufzubauen. In der Folge gingen Tausende von Juden aus der Gefangenschaft nach Hause. Bereits 538 wird der Altar an der ursprünglichen Stelle auf dem Tempelplatz wieder aufgerichtet und sofort werden die Opfer wieder eingeführt. Das kann man nachlesen in Esra 3, Vers 3. Also das findet man alles zusammengefasst auf dem Skript im ersten Absatz. Im Jahr darauf, das wäre dann schon 537 vor Christus, wird der Grund des Tempelhauses gelegt. Esra 3, 8 und 10. Aber es gibt Widerstand der Feinde. Esra 4 berichtet darüber. Und dieser Widerstand der Feinde der Juden, und da spielten übrigens die Samariter eine ganz wesentliche Rolle, die wollten die Juden an diesem Wiederaufbau des Tempels hindern. Und die haben das schließlich geschafft, als dann ein späterer König dran war an der Macht. Das war Pseudo-Smerdis, so wird er in der Geschichte genannt. In Esra wird er genannt Artasasta. Aber bitte, nicht verwechseln mit dem Artasasta in Nehemia 2. Das ist ein anderer König, in der Geschichte bekannt als Artaxerxes Langhand, Longimanus. Aber eben dieser Pseudo-Smerdis, der gab dann einen Befehl heraus, Stopp, der Tempel darf nicht mehr gebaut werden. Und das führte zu einem Baustopp von etwa 2 Jahren. Aber das entscheidende Jahr ist das 2. Jahr von Darius, das in Esra 5 erwähnt wird. Da begannen 2 Propheten, Haggai und Zacharia, zu weissagen, zu prophezeien. Und die hatten den Auftrag, das jüdische Volk zu ermutigen, baut weiter am Tempel. Die Tatsache, dass dieser persische König gesagt hat, man darf den Tempel nicht bauen, das ist keine Basis, dass man nicht mehr baut. Wir sehen hier schon alttestamentlich das Prinzip, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, 4 und 5. Und so haben diese beiden Propheten, die mit eigenen Händen als Vorbild vorangegangen sind, das Volk motiviert und sie begannen wieder aufzubauen. Und dann kam auch das Edikt dieses neuen Königs Darius, der auf Pseudo-Smerdis gefolgt war, der schließlich die Erlaubnis gibt, natürlich dürft ihr das. Und man hat in den Archiven nachgeforscht in Persien und gefunden, der große König Kyros hat ja damals höchstpersönlich die Erlaubnis verfügt, dass der Tempel wieder gebaut wird. Und so wird schließlich der zweite Tempel vollendet im Jahr 516 vor Christus, was beschrieben wird in Esra 6, 14 bis 15. Nun, wir haben hier in Sacharja 1 gelesen, im achten Monat, im zweiten Jahr des Darius. Da ist eben dieser Darius Hystaspes gemeint, der auf Pseudos-Merdis gefolgt war. Und die Fußnote in meinem Skript erklärt, der regierte von 522 bis 486 vor Christus. Und damit ist das zweite Jahr eben das Jahr 520 vor Christus. Also das Jahr, in dem Haggai und Sacharja dem Volk Mut gemacht haben, voranzugehen, der Tempel muss gebaut werden, das ist Gottes Gebot und Gottes Gebot steht über den Geboten der Menschen. Und in diesem bedeutsamen Jahr 520, da hat Sacharja all diesen prophetischen Dienst, den er getan hat, begonnen. Und wenn wir jetzt noch aufschlagen, Haggai 1, dann sehen wir, auch dieser Prophet hat sein Buch auf das gleiche Jahr datiert, aber vielleicht fällt uns was auf. Haggai 1,1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Josua, dem Sohne Jozadaks, dem Hohenpriester, also. Man sieht, das gleiche Jahr wie Sacharja 1, zweites Jahr des Darius, also 520 vor Christus. Aber der Monat ist anders. Haggai im sechsten Monat und Sacharja im achten Monat. Nun, ab Seite 2 findet man die Stichwörter zu den Kapiteln, Vers für Vers. Da habe ich noch erläuternd hinzugeschrieben, der achte Monat, das ist der Monat Cheshvan. Das entspricht in unserem Kalender Oktober, November. Das überschneidet sich da. Das heißt also, das war im Monat nach dem Posaunenhallfest, das am 1.7. gefeiert werden muss. Dann 10 Tage später kommt Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und wieder 5 Tage später beginnt das Laubhüttenfest. Also all diese Feste des Herrn nach 3. Mose 23, insgesamt 7. Ein Teil im Frühjahr mit Passa und so weiter beginnen die Frühjahrsfeste. Das geht bis Pfingsten und dann gibt es einen Unterbruch und dann schließlich im Herbst kommen die letzten Feste wie im Posaunenhallfest, Yom Kippur und Laubhütten und dann ist aus. Also der achte Monat ist der Monat, in dem eigentlich das alles vorbei war. Jetzt fällt auf, Sacharja hat also nach diesem Festzyklus geweissagt, und Haggai, das war noch im sechsten Monat. Das war also gerade in dem Monat Elul, noch bevor das Posaunenhallfest, Yom Kippur und Laubhüttenfest stattgefunden hat. Einer vorher und andere nachher. Und was auffällt ist, als Haggai begonnen hat zu weissagen, macht ihr dem Volk einen Vorwurf. Ihr braucht eure Energie, um schöne Häuser zu bauen. Aber der Tempel steht einfach da. Als unvollendete, gewissermaßen Ruine. Kehrt um, sagt er ihnen, und setzt die Prioritäten richtig. Zuerst kommt das Haus Gottes und dann die privaten Angelegenheiten. Interessant, Haggai sagt nicht, ja, es ist eigentlich schon verständlich, aus politischen Gründen ist es sehr, sehr schwierig. Ihr habt ja von Persien her diesen Befehl bekommen, man darf nicht bauen, und dann kann man verstehen, dass ihr dann eben die Zeit ausnutzt, um eure schönen Häuser zu bauen. Nein, nichts davon. Er sagt einfach, ihr setzt die Prioritäten falsch. Und hat so eine Ermahnungspredigt gehalten. Und das Erstaunliche ist, lesen wir mal Haggai 1, Vers 12. Nach dieser kurzen Predigt, Ermahnungspredigt von Vers 2 bis 11, heißt es, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Josua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes hörten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Eine Predigt, und das ganze Volk hört darauf. Und akzeptieren das. Und sind also so wieder ans Werk gegangen. Und jetzt versteht man natürlich, dann war das etwas ganz anderes mit diesem Posaunenhallfest am 1.7., dieser Yom Kippur und dann dieses Laubhüttenfest. Das war etwas ganz anderes. Sie hatten die Prioritäten wieder richtig gesetzt. Jetzt ist das Feiern in Gottes Gegenwart vorbei. Und jetzt kommt dieser Monat, Oktober, November, und Zacharja bringt seine Botschaft. Aber es ist nochmals, wie ich das überschrieben habe, in den Versen 2 bis 6, ein Aufruf zur Buße. Eine Ermahnungsbotschaft. Und zwar sagt Gott, dass er erzürnt war über die Vorfahren. Er hat die Propheten zu ihnen geschickt, sie sollen umkehren. Aber sie haben nicht gehört, haben das nicht zur Kenntnis genommen. Und darum wird dann in Vers 5 gesagt, eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie etwa in Ewigkeit? Aber Gott betont, alle seine Worte, alle seine Beschlüsse, alles hat sich erfüllt. Das jüdische Königreich wurde von den Babyloniern zusammengeschlagen. Die Juden wurden in Massen deportiert nach Babylon. Es hat sich alles erfüllt und bewahrheitet. Und jetzt die Botschaft an diese neue Generation in Vers 6. Doch meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, geboten habe, haben sie nicht getroffen, eure Väter? Und wie ist die Reaktion? Da kehrten sie um und sprachen, so wie der Herr der Heerscharen plante, uns zu tun gemäß seinen Worten und gemäß unseren Taten, also hat er mit uns getan. Die akzeptieren diese Botschaft und stellen sich unter das Wort Gottes. Und die sagen, jawohl, Gott war gerecht. In all diesen Katastrophen, die über unser Volk gekommen sind, Gott hat sich als gerecht erwiesen. Und es war richtig, wie er gehandelt hatte. Eindrücklich. Aber es gibt auch Fragen. Jetzt heißt es doch schon in Haggai 1, damals im Monat Elul, vor diesen drei Schlussfesten, da sind sie schon umgekehrt. Und jetzt heißt es nochmals, da kehrten sie um. Wir müssen das verstehen. Reicht es nicht, wenn sie damals schon Buße getan hatten? Aber man sieht, Haggai und Zacharja, ihre Dienste haben sich ergänzt. Haggai hat gewissermaßen eine Grundlage gelegt und es gab schon eine Umkehr, aber Zacharja hat dieses Werk in den Herzen noch mehr vertieft. Ja, man kann umkehren, aber irgendwie ist die Erkenntnis noch nicht so tief. Und durch die Botschaft von Zacharja wurde das, kann man sagen, noch tiefer in die Herzen eingesenkt. Und zwar, dass sie vollkommen Gott Recht geben, Gott die Ehre geben. Also diese begonnene Buße hat sich nochmals vertieft. Und dann werden wir sehen, in den weiteren Versen kommt Trostbotschaft. Ein Volk, das so in zwei Phasen eine gründliche Umkehr erlebt hat, wird nun ermutigt. Aber es gibt noch ein Problem. Man könnte sagen, ja, aber damals, 539 vor Christus, Esra 1, da gab König Kores diesen Erlass heraus, ihr dürft heimkehren. Und was lesen wir dort? Es hatte eine Erweckung gegeben. Also rund 20 Jahre vorher hat es da eine Erweckung gegeben. Ich schlage auf Esra 1. Und im ersten Jahr Kores, des Königs von Persien, das ist eben 539 vor Christus, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, erweckte der Herr den Geist Kores, des Königs von Persien. Und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach, so spricht Kores, oder Kyros, das ist das Gleiche. So spricht Kores, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott. Ha Elohim. Das heißt, der wahre Gott. In Jerusalem. Und jeder, der übrig bleibt an irgendeinem Ort, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen. Mit Silber, mit Gold und mit Habe und mit Vieh, nebst den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Merken wir, es beginnt mit einer Erweckung im Herzen dieses Perserkönigs. Es heißt, Gott erweckte den Geist Kores, Vers 1. Aber jetzt möchte ich betonen, Vers 5 heißt es, und es machten sich auf die Häupter der Väter von Juda und Benjamin und die Priester und die Leviten, ein jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Also Gott hat eine Erweckung bewirkt unter den Juden und die haben wieder gesehen, das Wichtigste ist, dass wir jetzt zurückkehren und dem wahren Gott wieder sein Haus aufbauen und den Gottesdienst wieder neu einrichten nach all diesen Jahren der babylonischen Gefangenschaft. Also das war wirklich im wörtlichen Sinn des Wortes Gottes eine Erweckung. Aber jetzt sehen wir, keine 20 Jahre später gibt es durch Haggai und Zacharja wieder eine Erweckung. Was lernen wir daraus? Etwas, was wir eigentlich schon längst hätten wissen können aus der Bibel, nämlich schon aus den früheren Geschichten der Bibel, insbesondere durch das Buch Josua und Richter, eine Erweckung dauert nie länger als 20 Jahre. Also es ist so, da gibt es einen Neuaufbruch unter dem Volk Gottes, aber das geht üblicherweise sehr bald wieder abwärts. Und was braucht es dann? Ein neues Erwachen. Und das hat Gott durch Haggai und Zacharja bewirkt. Und zwar auch da in zwei Phasen. Also Haggai hat bereits einen ganz wesentlichen Anfang ausgelöst und Zacharja hat ihn unterstützt und dieses Werk der Erneuerung in den Herzen noch vertieft. Und darum haben wir also hier am Anfang des Prophetenbuches als Einführung, einen Aufruf zur Buße. Und was dann folgt, ist ein zweiter Teil. 8 Nachtgesichter. Auf Seite 1 im Skript findet man den Titel zum Aufbau des Buches. Der Titel, das ist 1.1, wo das Buch datiert wird und erklärt wird, wer das geschrieben hat. Und dann kommt eben erstens Einführung, Aufruf zur Buße und zweitens 8 Nachtgesichter. Und das geht bis zum Ende von Kapitel 6. Und zwar sind diese 8 Nachtgesichter so aufgebaut, dass sie eine Spiegelstruktur aufweisen. Das erste Nachtgesicht, das bedeutet der erste Traum von Gott, den habe ich überschrieben mit Pferde durchziehen die Erde. 1, Vers 7 bis 17. Und dann, zweiter Traum, die Nationen werden gerichtet. Dritter Traum, Jerusalem wird beschützt. Vierter Traum, der Hohepriester wird gereinigt. Und dann der nächste Traum, da geht es darum, dass der Herrscher Zerubabel gestärkt wird. Und dann der sechste, das Böse wird gerichtet. Nummer 7, Jerusalem wird gereinigt. Und schließlich, 8, Pferde durchziehen die Erde. Merkt man jetzt, der letzte Traum, Traum 8, Pferde durchziehen die Erde. Das habe ich hier als A' bezeichnet. Das spiegelt sich mit dem ersten Traum, hier A, Pferde durchziehen die Erde. Also die sind ganz eng verwandt, diese beiden Nachtgesichter. Und dann der zweite Traum, hier B1 genannt, die Nationen werden gerichtet. Das spiegelt sich hier mit B1, das Böse wird gerichtet. Dann B2, Jerusalem wird beschützt. Das spiegelt sich mit Jerusalem wird gereinigt. Und in der Mitte haben wir der Hohepriester wird gereinigt. Und das spiegelt sich mit der Herrscher wird gestärkt. Also wir finden da eine ganz wunderbare harmonische Struktur. Und diese Spiegelstruktur wird uns helfen, auch den Inhalt besser zu verstehen. Das sind nicht einfach Spielereien, sondern diese Spiegelstrukturen, die helfen wirklich beim Verständnis des Textes, wie wir dann noch sehen werden. Ich lese jetzt weiter in Zacharja 1 ab Vers 7. Also das erste Nachtgesicht Zacharias. Pferde durchziehen die Erde. Am 14. Tag des 11. Monats, das ist der Monat Schwat, im 2. Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zu Zacharia, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos, dem Propheten, indem er sprach. Ich sah des Nachts und siehe, ein Mann reitend auf einem roten Pferd, und er hielt an zwischen den Myrten, die im Talgrund waren. Und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Pferde. Und ich sprach, was bedeuten diese, Herr? Und es sprach zu mir der Engel, der mit mir redete, ich will dir zeigen, was diese bedeuten. Da antwortete der Mann, der zwischen den Myrten anhielt und sprach, und er sprach, diese sind die, welche der Herr ausgesandt hat, die Erde zu durchstreifen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sie sprachen, Wir haben die Erde durchstreift und die ganze Erde sitzt still und ist ruhig. Da antwortete der Engel des Herrn und sprach, Herr der Heerscharen, bis wann wirst du dich nicht über Jerusalem erbarmen und über die Städte Judas, auf die du zornig gewesen bist, diese 70 Jahre? Da antwortete der Herr dem Engel, der mit mir redete, gute Worte, tröstliche Worte. Und es sprach zu mir der Engel, der mit mir redete, rufe aus, indem du sagst. Merken wir, das Schriftbild macht es klar, nach diesen Versen, die ich jetzt gelesen habe, die Prosa waren, also ganz gewöhnliche Sprache, kommt jetzt Poesie. So spricht der Herr der Heerscharen. Ich eifere um Jerusalem, ja, um Zion, mit großem Eifer. Und mit großem Zorn zürne ich den sorglosen Nationen. Denn ich habe ein wenig gezürnt. Aber sie haben geholfen zum Bösen. Darum, so spricht der Herr, ich kehre nach Jerusalem zurück mit Erbarmungen. Mein Haus soll gebaut werden in ihr. Spruch des Herrn der Heerscharen. Und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Rufe wiederum aus, indem du sagst, so spricht der Herr der Heerscharen. Es sollen noch überströmen meine Städte von Gutem. Und der Herr wird noch trösten Zion. Und er wird noch erwählen Jerusalem. Zuerst möchte ich noch ein paar Bemerkungen anbringen zu Vers 1 in Kapitel 1. Und zwar wird ja dort der Prophet vorgestellt unter seinem vollen Namen. Da geschah das Wort des Ewigen zu Sacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos, dem Propheten, in dem er sprach. Warum haben wir hier drei Generationen, die erwähnt werden? Also Sacharja, Ben Berechia, Ben Iddo. In diesen Namen wird eigentlich die Botschaft des Buches Sacharja schon zusammengefasst. Sacharja bedeutet, der Herr gedenkt. Und Berechia heißt, der Herr, also ja, am Schluss, das ist die Abkürzung von Yahweh, der Ewige, der Herr segnet. Und Iddo heißt die bestimmte Zeit. Ja, genau das ist die Botschaft. Sacharja gibt uns einen Ausblick auf die Zukunft von Jerusalem. Nach allen traurigen Ereignissen, die über diese Stadt gekommen sind, schon vor Sacharja und die noch über Jerusalem kommen werden, so zeigt Sacharja in den weiteren Kapiteln. Am Schluss wird Gott diese Stadt auf eine ganz besondere Weise segnen. Und diese Stadt wird die wichtigste Stadt sein der ganzen Welt. Also Mr. Trump hat in einem gewissen Sinn mehr verstanden als die meisten Politiker der Welt. Indem er doch irgendwie gefühlsmäßig gemerkt hat, dass diese Stadt etwas ganz Besonderes ist. Jawohl. Und Sacharja zeigt uns, warum. Das ist diese Stadt, die der Herr nie vergessen wird. Sacharja, der Herr gedenkt. Und Gott hat Pläne, diese Stadt in einer ganz besonderen Weise zu segnen. Berechia. Aber Gott hat seinen Zeitplan. Nicht dann, wenn die Menschen denken, sondern so, wie er es plant. Aber das Buch Sacharja gibt uns ganz viel Aufschluss eben gerade darüber. Wie Gott gedenkt, wie Gott segnet und welche Zeit das sein wird. Das wird sehr eindrücklich und sehr detailliert in diesem Prophetenbuch uns mitgeteilt. Also wir haben gesehen, ab Vers 2, es gibt da einen Rückblick auf die Geschichte Israels. auf die Untreue und den Abfall, die Gottes Zorn herausgefordert haben mit der babylonischen Gefangenschaft. Und für die 10 Stämme davor schon die Wegführung in die assyrische Gefangenschaft. Nun, ab Vers 3 sehen wir einen Aufruf an die Zeitgenossen Zacharias: Wenn ihr umkehrt, werdet ihr erleben, dass Gott sich zu euch bekennen wird. Das bedeutet, so werde ich zu euch umkehren. Also Gott wird sich zu denen bekennen, sich denen zuwenden, die zu ihm umkehren. Das ist ein Grundsatz, der zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Wenn der Mensch sich zu Gott hinwendet, dann wird er erleben, wie Gott sich zu ihm wendet. Und dann Vers 4, da haben wir diesen Ausdruck: Spruch des Ewigen der Heerscharen. Und gerade dieser Gottesname, der Ewige, also Jahwe, aber in der Synagoge spricht man diesen Namen aus Ehrfurcht gar nicht aus, sondern ersetzt einfach beim Lesen mit Adonai, Herr. In der Lutherbibel Herr mit Großbuchstaben. Aber hier steht also Jahwe und dann Zvaot, der Heerscharen. Also Adonai Zvaot, oder man kennt das aus der Lutherbibel, Herr der Heerscharen oder der Herr Zebaot. Was heißt Zebaot? Also ich erkläre Zvaot. Das ist die Mehrzahl von Zava. Zava heißt auf Hebräisch Armee. Also die israelische Armee, die nennt man ja Zahal. Das ist eine Abkürzung. Z steht für Zava, Heer, Armee. Und dann H, das steht für Haganat, Verteidigung von Le Israel. Das ist ein Wort für Israel. Also die Zahal, die Konsonanten Z-H-L, bedeuten dass die Armee, das Heer der Verteidigung für Israel. Also Zava ist das normale Wort für eine Armee. Und Zvaot ist eben die Mehrzahl, Armeen. Und hier steht der Herr der Armeen, der Heerscharen. Und jetzt ist es wichtig, Folgendes zu verstehen. Zvaot, Heere in der Mehrzahl, wird in der Bibel verwendet, zum Beispiel für die Sterne. Ich war in 1. Mose, am Schluss des Schöpfungsberichtes, lesen wir, ich schlage auf, 1. Mose, Kapitel 1 beschreibt ja die ersten 6 Tage der Schöpfung und da geht es weiter in Kapitel 2 mit dem 7. Tag, Vers 1. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Das ist Zava, ihre Armee. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Nun, hier wird gesprochen über Himmel und Erde und all ihr Heer. Und hier bedeutet Heer die ganze Sternenwelt. Also Gott der Heerscharen bedeutet der Gott, der das ganze Universum mit allen Sternen und mit allen Galaxien, das sind ja Sternansammlungen in Spiralen, in seiner Hand hat. Es ist interessant, in den vergangenen Jahren hat man ja eine Kenntnis der tiefen Struktur des Universums erlangt, wie man das früher gar noch nicht gehabt hatte. Man hat ja herausgefunden, unsere Erde, die um die Sonne kreist, zusammen mit anderen Planeten, das ist das Sonnensystem. Aber dieses Sonnensystem gehört in eine Galaxie hinein mit unzähligen Sternen, die sich so im, als Spirale um ein Zentrum kreist. Aber es gibt so viele weitere Galaxien im Universum, und zwar sind die nach einem bestimmten Plan aufgebaut. Ganz viele Galaxien bilden Supersysteme, und die sind an hohlen Platten angeordnet am Rand. Und dann hat man noch mehr die Tiefenstruktur versucht zu erforschen und hat gesehen, das ist sogar systematisch. Im ganzen Universum ist das so, dass immer solche Superhaufen von Galaxien an weitgehend leeren Platten am Rand angeordnet sind. Und so gibt es eine Struktur bis hin zum ganzen Universum. Aber nicht irgendwie zufällig, sondern es ist strukturiert, es ist geordnet. Und es ist echt ein Problem, warum es nicht eine Gleichverteilung der Galaxien gibt. Ich weiß, das hätte man erwartet aufgrund der Urknalltheorie, dass im Prinzip die Materie gleichmäßig so verteilt worden ist. Aber es ist nicht so. Warum diese hohlen Bereiche und am Rand diese Anhäufungen von Galaxien? Nun, im Prinzip ist das genau so geordnet wie eine Armee. Ja, da hat man die Sonne mit ihren Planeten. Und die Planeten selber sind wieder von einem oder mehreren Monden umrundet. Aber in unserer Galaxie gibt es ganz viele Sonnen, unzählige Sonnen. Und da muss man auch annehmen, dass die auch wieder Planeten haben. Und es gibt genügend Hinweise, dass das eben so ist, als Regelfall. Das sind also, wie in der Armee, das sind zuerst kleine Gruppen, sagen wir ein Kommandant mit ein paar Soldaten. Aber die gehören dann wieder zu einer größeren Einheit. Und diese größeren Einheiten gehören wieder zu größeren Einheiten. Und das geht so hinauf bis zu den Divisionen. Und genau so strukturiert ist das Weltall aufgebaut. Eben von den Sonnensystemen über eine einzelne Galaxie, dann eben diese Galaxien wieder zu Superhaufen. Und diese Superhaufen sind wieder strukturiert bis hin dann zum ganzen Universum. Es ist hierarchisch strukturiert. Und wer ist an der Spitze des Universums? Zuerst, wer ist an der Spitze all der Divisionen? Der General. In der Schweiz im Kriegsfall wird der General eingesetzt. Und wer ist an der Spitze des Universums? Adonai Tzvaot. Er hat alles in seiner Hand. Und dieses Universum ist von seinen Dimensionen her für den menschlichen Geist unfassbar. Also diese Größenordnung des Raums, mit diesen Zahlen kann man einfach jonglieren, aber keiner kann sagen, das verstehe ich. Aber man kann schon vernünftig darüber sprechen. Nur, man kann über höhere Sachen sprechen, als was man wirklich versteht. Und wir dürfen wissen, über dem allem steht der Gott der Bibel, der Herr der Heerscharen. Und der alles so vollkommen in der Hand hat, der hat auch unser persönliches Leben in der Hand. Und auch jedes Detail unserer Nöte und manche würden sogar sprechen von Schicksalen, er hat es in der Hand. Auch den Zeitplan hat er in seiner Hand. Und er weiß, wann die Zeit kommt, um zu segnen. Und er vergisst nicht. Er vergisst nicht. Der Herr gedenkt. Und so ist es auch für Israel. Israel hat eine solch schreckliche Geschichte hinter sich. Wenn man denkt, 2000 Jahre Verfolgung in aller Welt, 13 Millionen Tote seit dem Jahr 70. Wenn man denkt, was alles über dieses Volk gekommen ist im 20. Jahrhundert. Es ist unfasslich. Und trotzdem, Sacharja sagt, der Herr gedenkt. Gott hat dieses Volk nicht vergessen. Es gibt zwar Leute, die sagen, Israel ist vorbei. Ja, die sagen das. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Gott hat Israel nicht vergessen. Sacharja, der Herr gedenkt. Berechia, er wird dieses Volk noch segnen. Aber er hat seinen eigenen Zeitplan. Iddo, zu seiner Zeit. Jetzt muss ich aber erklären, mit Zava haben wir noch nicht alles verstanden. Dieses Wort Zava hier wird in der Bibel auch verwendet für die Engelheere. Und zwar gibt es von den Engelheeren hunderte von Millionen Engeln. Und zwar lesen wir das in Offenbarung 5. Da sehen wir im Himmel den Herrn Jesus in der Mitte des Thrones und darum herum die 24 Ältesten und einen weiteren Kreis sind Engel. Und wir können das kurz aufschlagen. Offenbarung 5. Da steht in Vers 11, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Tausend mal tausend ist eine Million. Aber es heißt hier Tausende mal Tausende. Das sind Millionen von Engeln. Aber hier steht auch noch Zehntausende mal Zehntausende. Zehntausend mal Zehntausend gibt 100 Millionen. Aber es sind Zehntausende mal Zehntausende. Das heißt Hunderte von Millionen Engeln im himmlischen Tempel, im Allerheiligsten, um den Thron Gottes her. Und das sind die Engel, die nicht abgefallen sind. Ja? Das sind die Engel, die sich entschieden haben, Gott die Treue zu halten. Diese Engel werden übrigens genannt in 2. Timotheus die auserwählten Engel. Ja? Das sind nicht die, die schicksalsmäßig treu blieben, sondern jeder Engel musste sich selber entscheiden. Ja? Und die, von denen Gott schon im Voraus wusste, dass sie treu bleiben werden durch eigene Entscheidung, die hat er erwählt, seine Diener zu bleiben in alle Ewigkeit. Darum sind das die auserwählten Engel. Bei den Menschen ist ja das etwas anderes. Wir waren nicht direkte Geschöpfe in diesem Sinn wie die Engel, vollkommen geschaffen und dann konnten wir uns entscheiden, ob wir abfallen oder nicht. Ja? Sondern wir sind von sündigen Eltern in diese Welt hineingebracht worden. Wir sind als Sünder geboren. Aber darum gibt Gott jedem Menschen die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob er zurückkehren will oder nicht. Und diejenigen Menschen, die sich entscheiden, sie kehren zurück, das sind die Auserwählten. Nicht, weil sie schicksalsmäßig dazu bestimmt wurden, sie müssen einfach sich mal positiv entscheiden, sondern weil Gott wusste, das werden sie tun. Und die hat er auserwählt, um seine Kinder zu sein. Aber jeder wird vor die Entscheidung gestellt und er muss selber entscheiden. Das, was die Engel einmal getan haben, und das war definitiv. Der Abfall der Engel ist definitiv, darum werden die nie mehr zurückkehren. Hebräer 2 sagt, dass Gott sich des Samens Abrahams annimmt, aber die Engel führt er nicht hinaus. Das heißt, er greift nicht Engel, die abgefallen sind, um sie aus der Sünde wieder herauszuführen. Ist nicht nötig, weil ihre Entscheidung war damals definitiv, als ein Drittel abgefallen ist. Ich will damit nur sagen, also wir haben hunderte von Millionen Engeln da in Offenbarung 5 im Himmel, aber dazu käme noch ein Drittel der Engelwelt, die abgefallen sind nach Offenbarung 12. Ein Drittel der Sterne, die da mitgerissen werden von dem Satan, das ist ein Bild der Engel. Und es ist so, dass die Engel werden in Verbindung gebracht mit den Sternen. Darum werden Engel auch an gewissen Stellen, zum Beispiel Hiob 38, die Morgensterne genannt. Also Engel haben offensichtlich eine Beziehung zu diesen unzähligen Sternen im Universum. Die sind nicht einfach da, um schließlich zum großen Teil gar nie von den Menschen gesehen zu werden. Ja, denn wenn man so entfernte Galaxien anschaut mit dem Fernrohr, man kann dann die Galaxien sehen, aber nicht die Einzelsterne. Das ist begrenzt, was man an Einzelsternen sehen kann. Also eine Großzahl der Galaxien, die wird nur wahrgenommen als Galaxie mit Hunderten von Millionen Sternen. Aber eben da besteht ein Zusammenhang mit der Engelwelt. Und nun, der langen Rede kurzer Sinn. Adonai Tzvaot heißt, das ist der Gott, der die ganze Engelwelt, die treuen, die auserwählten Engel und die Abgefallenen in seiner Hand hat. Er bestimmt. Und wir sehen hier Hiob 1, auch was der Satan anbetrifft, Gott kann genau sagen, bis wohin er handeln darf und wo nicht. Er ist der Herr, der alles in der Hand hat und alles über alles regiert. Aber damit haben wir noch nicht verstanden, was Adonai Tzvaot bedeutet. Es ist nämlich so, dass auch die Armeen der Nationen in aller Welt, die werden im Alten Testament auch Tzava bzw. Tzvaot genannt. Das heißt also, Gott ist auch der, der alle Armeen der Nationen in seiner Hand hält. Und er kann die Armeen benutzen, auch für seine Ziele. Nur ein Beispiel. Als die Amerikaner schließlich im Zweiten Weltkrieg da zur Normandie kamen und dann aufs Festland kamen, das war ja eine ganz dramatische, unglaubliche Sache. Und da sind so viele Amerikaner umgekommen, aber die haben wichtig dazu beigetragen, dass schließlich das Nazireich in Europa zusammenbrechen konnte. Wer stand hinter all dem und hatte letztlich alles in der Hand? Das ist der Herr der Heerscharen. Aber dann kommt dazu, dass die Armee Israels, auch die wird in der Bibel vorgestellt als die Armee, die Gott in seiner Hand hat. Und das ist natürlich sehr aktuell, wenn man denkt an die israelische Armee heute, dass sie in Gottes Hand ist. Genauso wie alle Armeen der Welt, aber auch gerade diese Armee. Das ist der Herr der Heerscharen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil der Vers-für-Vers-Auslegung mit dem Thema Das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 17, erster Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.